Hissi Radio Runde haben wir am Sonntagabend und heute dreht es sich wirklich um ein Thema, was an einen Stammtisch gehört. Und dazu habe ich mir einen echten Experten eingeladen. Der hört auf welchen Namen?
Mein Name ist Stefan Klonne.
Und der Stefan wird uns in dieser Stunde einiges erzählen über eine schöne Sache aus Bockum-Höfel, die eigentlich auch in anderen Stadtbezirken gut zu Hause sein könnte. Seid gespannt, wir machen erstmal ein bisschen Musik. Hier ist die Radiorunde Hamm, mein Name ist Ralf Grote und bei mir im Studio ist der Stefan Klönne. Den habe ich so ein bisschen aus der Zeitung kennengelernt und den habe ich auch so ein bisschen über meine Bockum-Höfler-Basis, die Räumkes, kennengelernt, über Werner und Christiane, die sich ja nun auch viel mit Stadtgeschichte beschäftigen. Und irgendwann kam es mal zu so einem Thema, Ralf, es gibt ein Buch über Bockum-Höfler-Kneipen und du bist, kein Kneipenwirt, aber hast dieses Buch verfasst.
Genau, ich habe das Buch verfasst. Ich bin gerne in Kneipen gegangen. Die Gelegenheiten werden ja immer weniger, ja. Weil natürlich in Bockum-Höfel gar nicht mehr ganz so viel über ist. Und ich habe mich also mit dem Thema Kneipen beschäftigt. Ja, für das Buch habe ich recherchiert ungefähr 2,5 Jahre. Das hat angefangen, dass man mal geguckt hat, was habe ich denn an Fotos. Ich habe ja mittlerweile eine relativ große Sammlung an Bildern und kriege auch von ganz vielen Leuten immer noch einen Hinweis, immer noch einen Tipp. Und dann ist daraus die Idee entstanden zu sagen, halt doch mal fest, was ist gewesen und was gibt es noch?
Wenn du sagst, du hast schon jede Menge Fotos, ist dir Heimatgeschichte nicht so ganz unbekannt gewesen?
Nein, wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, war ich überhaupt nicht geschichtsinteressiert und ich habe ja unter anderem auch Geografie studiert und meine Abschlussarbeit habe ich über die Zechen in Hamm geschrieben und damit fing das Interesse so für die Heimatgeschichte eigentlich an. Und dann ging das immer ein Stück weiter, dann habe ich einen Kalender rausgebracht, dann habe ich also meine Examensarbeit habe ich veröffentlicht und bin dann immer tiefer eingestiegen, habe also auch gute Kontakte zum Stadtarchiv, weil der Dr. Meinold da arbeitet, mit dem habe ich Abitur zusammen gemacht und das ist dann immer so ein Geben und Nehmen gewesen und das ist eine super Anlaufstelle für die Recherche.
Dann bist du, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf, ein echter Bockum-Höfler-Junge.
Ja, ich bin zwar in Heessen geboren, aber das ist doch das Einzige, was ich mal außerhalb von Bockum-Höfel so gemacht habe, ansonsten immer schon in Bockum-Höfel. Und da fühle ich mich wohl und da werde ich auch bleiben.
Und wenn man einmal angefangen ist, sich für alte Fotos zu interessieren, die dann auch noch so, ich sag mal, die Heimat zeigen und wo man auch vielleicht nochmal vergleichen kann, oh, so hat das da vor 60 Jahren ausgesehen, so sieht es da heute aus, dann ist man wahrscheinlich auch einmal so richtig angefixt. Hat so ein bisschen was wie, unser einer wird sagen, du kennst das auch noch, wie Briefmarken sammeln oder die jüngere Generation würde sagen, wie Pokémon-Karten sammeln. Also man kommt da nicht raus, oder?
Nein, das ist dann im Grunde wie so eine positive Sucht. Man bleibt dabei und dann ist es immer noch so, ich habe hier eine Ansicht und da kenne ich aber eine, die sieht so ähnlich aus und was hat sich denn da verändert? Und genau das ist das, was ich mir bei dem Buch, bei der Recherche zunutze gemacht habe, dass ich sage, ich habe ganz viele alte Ansichtkarten, wo ehemalige Kneipen drauf waren und dann fährt man durch die Gegend und sagt, was ist denn eigentlich daraus geworden? Man guckt sich Gebäude an, manche kann man auch nicht mehr angucken, weil sie nicht mehr da sind. Und das ist eben so dieses Vergleichen von dem, was ich im Archiv habe oder auch von dem Ortsheimatpfleger in Höfel, von dem Josef Lensing oder auch von meinem Vorgänger Ortsheimatpfleger in Bockum, vom Günther Bachtrop. Das ist halt ein reger Austausch gewesen und dann wird man, irgendwann lässt einen das nicht mehr los. Mhm. Und dann kann man sich in Themen also auch richtig verbeißen. Und wie gesagt, für dieses Buch 2,5 Jahre Recherche neben der eigentlichen Arbeit. Ich gehe ja auch noch regulär arbeiten.
Sprechen wir vielleicht da noch drüber und über das Buch auf jeden Fall auch noch. Mich interessiert jetzt einfach noch, wie kommst du noch immer an Fotos? Vieles gibt's ja in Archiven. Aber ich glaube immer, und da packe ich mich an die eigene Nase, wenn man selber sein Familienfotoarchiv durchschaut und wenn irgendwann mal ein Haus aufgelöst wird, ein Haushalt aufgelöst wird, wandern ja viele Fotos einfach in den Müll, weil man immer denkt, da sind Menschen drauf, das interessiert keinen. Aber bist du auch so einer, der dann sagt, nee, schmeiß nicht alles weg, wenn dahinter vielleicht irgendwo noch ein Foto ist, wo die Kinder auf der Straße spielen, wo vielleicht noch eine Häuserzeile zu erkennen ist. Hast du über diese Wege auch noch was für dein Archiv finden können?
Ja, also wir haben ganz viel so ein bisschen das Gespür für den Wert dieser Sachen wecken können, über die Sachen, die ich veröffentlicht habe, über die Postkartenbücher, aber auch über Social Media, also wenn man sieht in den Facebook-Gruppen, was da an Fotos gepostet wird und wenn man dann mal nachfragt, ja, da ist die Ansicht, wer hat denn da noch was oder hat noch einer was 30 Jahre älter ist oder was ein bisschen jünger ist oder durch Zufall kommt man dann auch auf Leute. Ich habe tatsächlich klassischerweise einen Brief bekommen, wo mich jemand angeschrieben hat, der wohnt nicht mehr in Bockum-Höfel, hat in den 80er, 90er Jahren ganz viel in Bockum-Höfel fotografiert, hat Dias gemacht und sagte, ja, bist du interessiert? Ich will die nicht mehr haben. Ja klar, bin ich interessiert. Ne? Ja. Dann habe ich die Sachen gekriegt. Das ist wieder dann eine Sammlung, Erweiterung von gut 400 Ansichten. Also manches ist dann doppelt, aber es ist ja egal. Also man hat ja immer was Neues dabei. Da kann ich vielleicht gleich nochmal eine kuriose Geschichte zu erzählen, die sich dann auch auf das Buch auswirkt.
Machst du dann irgendwann an einem bestimmten Jahr Schicht oder geht Geschichte immer weiter? Weil ich sag mal, wir sind ja jetzt auch die Handy-Generation. Wenn man sieht, was tagtäglich alleine schon an WhatsApp-Fotos verschickt wird, und da sind ja auch viele Gebäude drauf, viele Straßen drauf, Baustellen drauf. Würdest du auch sagen, ja gut, schmeiß sie nicht unbedingt weg, die würde ich mir auch an die Seite legen, aber irgendwo musstest du auch mal ein Ende finden, sonst, ja gut, aber du schüttelst schon den Kopf,
es findet kein Ende. Das Ende ist im Grunde nur durch den Speicherplatz der Festplatte begrenzt.
Ja, okay. Ne?
Ansonsten, also ich habe heute noch Sachen fotografiert, in Bockumhövel wird gerade eine ehemalige Kita abgerissen, und als Ortsheimatpfleger ist ja auch Aufgabe der Dokumentation, also das mache ich mittlerweile auch mit dem Handy. Die haben so gute Kameras, dass man gar nicht immer eine große Kamera da haben muss, und auch so die aktuellen Sachen. Was wird jetzt gerade neu gebaut, Baugebiete werden erschlossen. Also es gibt im Grunde nach hinten in die Vergangenheit kein Ende, und das, was aktuell passiert und auch was in der Zukunft passieren soll, das versuche ich halt festzuhalten.
Wir gehen heute Abend mit Stefan Klönne in die Bockumhöfler Kneipenszene, und was da so passiert ist und was es darüber zu berichten gibt, gibt es nach der nächsten Musik. Der Stammtisch der Radiorunde Hamm, und wir gehen ein bisschen heute in die Stadtgeschichte und gehen ganz in den westlichen Bereich von Hamm. Wir gehen nach Bockumhövel, und der Stefan ist da und hat ein Buch geschrieben über die Bockumhövler Kneipenszene. Das heißt Geschichte der Bockumhövler Kneipen. Wann ging es denn da überhaupt los? Also getrunken worden und gefeiert worden ist ja wahrscheinlich schon eigentlich mit Stadtgründung.
Ja, also wenn man das so will, natürlich mit Stadtgründung. Nachweisen lässt sich das natürlich nicht mehr wirklich bis 1226, sondern wir können in Bockumhövel bei 2, 3 Kneipen bis ins 18. Jahrhundert zurückblicken. Das sind natürlich dann ganz rudimentäre Informationen, die da sind, aber grundsätzlich kann man nachvollziehen, da gab es ein Wirt, da gab es bestimmte Häuser, die jetzt nicht unbedingt vergleichbar sind mit dem, was wir so unter einer modernen Kneipe verstehen. Hm. Ne, aber da wurde eben Bier ausgeschenkt. Und das war es meistens auch schon. Also ein kleiner Treffpunkt, das kann man durchaus nachweisen. Aber ein großer Boom ist, oder einen großen Boom hat es gegeben mit der Gründung der Zeche Radbot.
Wie Werner Räumke immer gerne sagt, mit den Trinkhallen, aber es sind keine Trinkhallen. Wir sprechen heute Abend von richtigen Kneipen, da wo man sich aufhalten konnte. Weil der Trinkhalle ist ja nur ausgeschenkt worden und meistens auch Wasser, wie er mir immer sagt.
Also es ist tatsächlich so eine kleine Definitionssache gewesen. Was habe ich mit aufgenommen, was habe ich nicht aufgenommen? Welches Restaurant habe ich zum Beispiel weggelassen, was auch zeitgleich existiert hat? Und für mich war Kriterium, es muss also eine Theke gegeben haben, die einen reinen Thekenbetrieb ermöglicht hat. Wenn nebenbei noch Essen ausgeschenkt wurde, dann war das natürlich auch in Ordnung. Aber bei den Trinkhallen war es tatsächlich ja, ich stehe irgendwo, meistens draußen, und das ist für mich dann eben nicht eine Kneipe gewesen.
Wir haben eben im ersten Take ausgiebig drüber gesprochen, wie sich dein Archiv an Fotos Stück für Stück immer weiter erweitert. Seit 2,5 Jahren hast du jetzt an diesem Buch gearbeitet und entsprechend recherchiert. Hat es da irgendwo so ein Aha-Erlebnis gegeben, dass du vielleicht gesagt hast, oh, hier ist eine Kneipe im Stadtgebiet, die finde ich total klasse, lass uns da mal so thematisch eintauchen? Oder hast du irgendwo ein Foto im Archiv gefunden, wo du gesagt hast, die gibt's gar nicht mehr, da muss ich mal ein bisschen den Finger in die Wunde legen, warum ist das so?
Also eigentlich beides. Es gibt eine ganze Reihe von, oder muss ich sagen, es gab eine ganze Reihe von Kneipen. Wenn man da vorbeifährt, ist dann nichts mehr von da. Also entweder ist das Gebäude komplett abgerissen oder die Räumlichkeiten sind zu Wohnungen umgebaut worden. Und interessanterweise habe ich mit ganz vielen Leuten auch im Zuge der Recherchen gesprochen, die sich auch relativ gut auskennen, was die Kneipenszene in Bockumhövel angeht, die dann nach Erscheinen des Buches gesagt haben, also vieles davon kannte ich, aber die Kneipe, dass es die gibt oder gegeben hat, das wusste ich nicht. Und das ist dann so im Nachhinein vielleicht so ein Aha-Effekt gewesen. Einen anderen Aha-Effekt habe ich gehabt, ich bin angetreten mit dem Anspruch, ich möchte jede Kneipe von Beginn bis Ende komplett recherchiert haben. Also wer war der erste Besitzer, wer war der erste Pächter, wie ist die Zwischenzeit gefüllt worden? Da habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Weil dafür teilweise zu wenig Informationen da waren, teilweise widersprüchliche Informationen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das auf einer gesunden Basis machen und habe dann eher Sachen weggelassen, von denen ich Informationen hatte, die sich widersprochen haben, und habe damit oder lebe damit, dass ich eine Lücke in der Historie der Kneipe habe, bevor ich was Falsches schreibe.
Ist dein Buch jetzt so eine Art, ich meine, ich habe noch nicht reingeguckt, du hast eins mitgebracht, darf ich gleich bestimmt nochmal?
Nee, klar.
Ist dein Buch jetzt so eine Art Kneipipedia oder ist es ein Geschichtenbuch?
Ja, das ist ein guter Name dafür eigentlich. Also beides. Das Buch besteht jetzt nicht nur aus der Auflistung der Kneipen, die es gegeben hat, sondern ich habe auch drei Kapitel am Anfang geschrieben. Da geht es um das Kneipensterben, Gründe für das Kneipensterben und überhaupt die Entwicklung des Kneipenwesens auch ganz in Hamm und dann eben speziell nochmal auf Bockumhövel runtergebrochen. Aber es ist schon ein Nachschlagewerk, was eben lückenhaft ist. Aber interessanterweise habe ich nach Erscheinen des Buches, als die ersten Leute es gekauft haben, auch die ersten E-Mails gekriegt, wo Leute gesagt haben, ja, ich kann mich aber noch an dieses Erlebnis erinnern. Und in der Kneipe, da war ja doch eine Kegelbahn, das steht gar nicht drin. Ich habe auch da reingeschrieben und habe auch immer gesagt, ich bin dankbar für jede Anregung, die kommt. Alles, was ich ergänzen kann, das kann man zum späteren Zeitpunkt vielleicht in einer zweiten, überarbeiteten Version rausbringen. Solange nichts Falsches drin steht, bin ich zufrieden.
Also du hast auf jeden Fall den, wie heißt es immer so schön, diesen wohlbekannten Faktencheck auf jeden Fall gemacht.
Ja.
Geschichte lebt aber auch immer davon, Stefan, dass die Leute manchmal auch so ein bisschen so einen verklärten Blick haben und sich das immer alles so ein bisschen schön malen. Sind auch so ein paar kleine Anekdoten drin, wo du wirklich auch als Autor gesagt hast oder als Geschichtensammler gesagt hast, das muss ich unbedingt aufschreiben, das ist sonst weg.
Ja, an eine Sache kann ich mich ziemlich genau erinnern. Da habe ich mit dem Bernhard Langerbein, der letztes Jahr leider verstorben ist, mit 90 war der, glaube ich, der hat eine Gastwirtschaft gehabt, Landhaus Langerbein. Der hat erzählt, in den 60er Jahren war es gar nicht üblich, als Schnaps ausgeschenkt wurde, dass die Wirtschaften mit Schnaps beliefert wurden in Flaschen. Sondern er hat gesagt, das haben wir im Keller stehen gehabt, im 100-Liter-Fass. Also er sagt, er hat ein 100-Liter-Fass Korn im Keller stehen gehabt. Jetzt kenne ich halt nur auch 30-Liter-Fässer Bier, 50-Liter-Fässer Bier, aber ein 100-Liter-Fass Korn, da war ich erstmal überrascht. Und er sagte, ja, die standen im Keller, er hat eine Handpumpe auf der Theke stehen gehabt und hat sich selber seine Flaschen abgefüllt. Ja, und das Fass Korn hat dann mal nur einen Monat, mal vielleicht zwei Monate gehalten. Also der Schnapsanteil, der früher in der Kneipe ausgeschenkt wurde, war wohl enorm hoch im Vergleich zu dem Bierkonsum. Das fand ich halt auch super spannend.
Ne? Ja, und das hat sich, ich meine, ich bin auch gerne mal ein Biertrinker und auch ja ab und zu auch mal ein Kneipengänger. Aber so wie man das so als kleiner Junge gesehen hat, wenn man mal mit Papa irgendwo in die Kneipe gegangen ist, dass sie alle neben dem Bier noch ein Schnapsglas stehen hatten, das ist ja definitiv vorbei.
Ja, das findet man nicht. Ne? Ja. Also dann wird schon geguckt, was darf ich denn trinken, damit ich vielleicht noch mit dem Auto fahren kann. Wobei das auch in meinen Augen auch nicht der richtige Weg ist. Wenn ich was trinken will, fahre ich mit dem Rad. Oder dann eben auch alkoholfreie Getränke, also alkoholfreies Bier. In den 60ern wurde das nicht ausgeschenkt.
Man weiß immer noch, wie das Stück für Stück so angefangen ist mit dem alkoholfreien Bier. Und jetzt hört man immer wieder die neuen Rekordzahlen, dass man Jahr für Jahr eigentlich die alkoholfreien Anteile beim Bier ja weiter in die Höhe schraubt. Und überhaupt sind wir ja eigentlich keine Biertrinker mehr, wenn man immer die erschreckenden, in Anführungsstrichen, Zahlen hört, der Brauereien, die so veröffentlicht werden.
Ja, also das geht ja wirklich bergrunter, selbst eine gestandene Brauerei aus dem Sauerland, die ja durchaus auch noch viele andere Marken in ihrem Portfolio haben, dass sie Stück für Stück runterfahren, wo auch nie einer mit gerechnet hat. Ne?
Ja, der Stammtisch der Radiohunde haben am Sonntagabend, der Stefan ist aus Bockumhövel rübergekommen, hat sein neues Buch mitgebracht und da muss man einfach fragen, Stefan, ist es dein erstes Buch?
Nein, das ist tatsächlich schon mein fünftes Buch.
Oh, was hast du denn sonst schon gemacht?
Also ich habe angefangen, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, meine Examensarbeit, die ich dann über Bergbau in Hamm geschrieben habe, die habe ich veröffentlicht, das war gar nicht geplant. Ich habe die halt Bekannten von mir zum Lesen gegeben, die einen Bezug zum Bergbau hatten und die haben gesagt, in der Zusammenfassung gibt's das nicht, versuch doch mal, das zu veröffentlichen. Ja, und dann ging's weiter, dann habe ich zwei Bücher mit Postkarten aus Bockumhövel veröffentlicht, ein Buch zum Schützenplatz in Bockum, was früher ein Freibad gewesen ist. Und auch da hat es im Grunde mit der Recherche vor 12, 13 Jahren angefangen, dann lag es brach und dann gab es eben ein Erlebnis, wo wir vom Schützenverein, haben wir immer den ersten Samstag im Monat helfen wir und dann waren halt ganz viele Jüngere da und die gar nicht wussten, dass ein Freibad früher da gewesen ist. Da sagte unser Vorsitzender, komm, erzähl mal, du bist doch da im Thema. Dann gesagt, komm, dann machen wir es aber auch richtig. Und dann habe ich darüber halt ein Buch veröffentlicht. Ja, parallel dazu veröffentliche ich Kalender. Dann habe ich eine Serie gemacht mit Trauerkarten. Ich fotografiere halt auch gerne und wenn man dann Farbfotos mal in Schwarz-Weiß umwandelt, gibt es sofort einen ganz anderen Charakter. Also ganz viele Sachen, die ich schon gemacht habe in den letzten Jahren.
Wenn du jetzt sagst, das Kneipenbuch hat gut 2,5 Jahre gebraucht, ist es das Aufwendigste gewesen oder hast du mehr Gehirnschmalz und vor allen Dingen Nerven damals in die allererste Arbeit gesteckt?
Nein, also ich würde sagen, das allererste Buch hat sich darin unterschieden, dass ich wirklich 4 Monate am Stück was machen konnte, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gearbeitet habe, war also in der Endphase des Studiums und dieses aktuelle Buch habe ich halt parallel zum Arbeiten gemacht und auch parallel zu ganz vielen anderen Dingen. Also ich mache ja auch ganz viele Sachen noch nebenher. Daher sind dann auch diese 2,5 Jahre schon intensiv gewesen. Es war eigentlich mal geplant, dass das Buch Weihnachten 2025 fertig ist. Ich hätte es machen können, dann wäre es aber nicht das geworden, was es jetzt ist. das wäre eine Kompromisslösung und dann habe ich gedacht, das mache ich nicht. Also da steckt jetzt so viel Arbeit drin, dann bringe ich es auch vernünftig zu Ende. Und das war zum Schluss, war ich auch wirklich froh, dass ich die letzten Worte geschrieben hatte und sage so, Korrektur lesen. Und dann ist auch fertig. Mhm.
Ja. Kneipen in Bockumhövel, das ist das Thema des Buches. Und wir haben eben schon gehört, ja, so richtig so die Blütezeit oder ja, die Pilztulpenzeit. Die beste Zeit ist da gewesen, wo in Bockumhövel die Zeche richtig angefangen ist zu arbeiten. Und da kann man sich vorstellen, da ist wahrscheinlich die eine Kneipe nach der anderen irgendwo so aus dem Boden gestampft worden, weil auch viele Leute in Bockumhövel waren, weil vielleicht auch mehr nach Bockumhövel gekommen sind, zugezogen sind. Hast du irgendwie eine Zahl, dass man sagen kann, in der absoluten Blütezeit hat so ein Stadtbezirk wie Bockumhövel so und so viele Kneipen gehabt?
Ja, ich kriege das wohl hin, weil es so ein bisschen Definitionssache ist. Aber muss man vielleicht noch mal so ein Stück zurückgehen. Also mit der Zeche Radbord sind eben ganz viele Menschen nach Bockum und Hövel gezogen. Und zu dem Zeitpunkt, als die Zeche gegründet wurde, waren es wirklich zwei kleine Bauerndörfer. Und die Zeche hat sich entwickelt. 1908 hatten wir ungefähr 5000 Einwohner in Bockumhövel. 5 Jahre später waren schon 13.000. Und es gab dann eben eine Vereinbarung mit der Gemeinde Bockumhövel und der Zeche Radbord, dass die Gemeinde sich bereit erklärt, für die ganzen neu zugezogenen, die auf dem Bergwerk gearbeitet haben, aber auch deren Familien, dass die für die Versorgung aufkommt. Und dann sind Gemeindegasthäuser entstanden. Das waren Kneipen oder Gastwirtschaften, die der Gemeinde gehörten, die dann über einen Pächter betrieben wurden. Da gab es eine ganze Menge, namentlich bekannt davon sind aber nur noch 5, die habe ich dann auch nochmal vorgestellt und die sind dann Stück für Stück privatisiert worden. Bekannteste davon ist vielleicht das Anno 03, der ehemalige städtische Saalbau. Ja. Dann eben weit über Stadtgebiet verteilt. Die hießen dann wirklich Gemeindegasthaus Bockum 1, Bockum 2. Das ist dann so nochmal eine direkte Verbindung zur Zeche gewesen. Und also insgesamt beschreibe ich 63 Kneipen in meinem Buch, die aber nicht alle zeitgleich geöffnet waren. Da sind also Kneipen bei, die schon Ende des 19. Jahrhunderts schon wieder verschwunden waren. Die Schätzung ist so, dass wir so gut 55 ungefähr zeitgleich hatten.
Ich bin ja ein Hesener Kind und wir haben ja in Hessen auch eine Zeche gehabt und ich kenne es hier von unserer Stadtgeschichte immer so, dass vor allem die Kneipen, die in Zechennähe direkt waren, dass das also wirkliche Goldgruben waren, weil das Geld an die Kumpel ist ja meistens in bar ausgezahlt worden und das hat man dann ja dann auch ein bisschen gefeiert. Wenn man an der Ecke noch eine Kneipe war, konnte man da auch auf jeden Fall nochmal das ein oder andere Bier drauf nehmen. War das in Bockumhövel ähnlich, dass vielleicht so die... Ja, jetzt sehe ich es aus Geschäftsmann-Sicht, dass die Schlossallee für die Kneipiers direkt an der Zeche war.
Also es gab tatsächlich eine Reihe von Kneipen, die unmittelbar in der Nähe der Zeche gewesen sind. Es gab aber dann auch eine kleine Verlagerung in die City von Bockumhövel und auch rund um die Kirchen. Also ich habe in meinem Buch ganz am Ende noch eine Klappkarte und habe dann mal die Kneipen eingezeichnet, mit Nummern versehen. Und da sieht man wirklich so eine Häufung. Es gab immer so den einen versprenkelt, auch im Außenbereich, aber rund in Zechennähe und im Zentrum und um die beiden großen Kirchen konnte man wirklich feststellen, dass es sich da gedrubbelt hat.
Also nach dem Motto, wie es hier auch in Hessen gewesen ist und in anderen Stadtbezirken bestimmt auch, sonntags nach dem Gottesdienst geht es danach noch in die Kneipe, da wurde dann schon die Vorsuppe genommen fürs Mittagessen.
Ja, der ein oder andere auch während der Predigt schon. Ne?
Stefan Klönne ist heute Abend bei mir zu Gast am Stammtisch und wir haben euch schon die ganze Zeit mitgenommen nach Bockumhövel und gehen eigentlich, Stefan, von Kneipe zu Kneipe. Du hast ein Buch veröffentlicht, wie heißt das überhaupt?
Das Buch habe ich genannt, Bockumhövel, deine Kneipen und Gaststätten. Also ich spreche Bockumhövel direkt an, um diejenigen, die einfach den Titel sehen, schon sofort mitzunehmen.
Als eben die Musik gelaufen ist, hast du zu mir gesagt, es ist so ein bisschen auch, als wenn man ja einen Artikel für die Zeitung geschrieben hat, ist gerade fertig, aber dann hat sich wieder aktuell irgendwas geändert und viele sagen dann, ja gut, dann ist das ja alt, dann ist es ja nicht mehr aktuell. Kann einem das bei so einem Buch auch passieren?
Also in der Tat, also das Buch war fertig geschrieben und ich habe darauf gewartet, dass ich nochmal die letzte Korrekturfassung kriege und dann ja, habe ich tatsächlich unseren Sohn zum Sport gebracht und fahre an einem ehemaligen Standort einer Kneipe vorbei. Und sehe, dass das, was ich in dem Buch beschrieben habe, gar nicht mehr da ist. Da gab es also eine Physiotherapiepraxis. Und 3 Tage bevor das Buch in den Druck geht, sehe ich, ist gar nicht mehr. Das heißt, da muss ich da nochmal ein Kapitel umschreiben. Und interessanterweise auch, nachdem das Buch erschienen ist, ich habe Werbung noch dafür gemacht, für das Buch. Und dann bin ich in eine Kneipe rein, auf der Oswaldstraße zum Pütt. Und dann sagt er mir, ja, können Sie machen, aber wir sind ja nur noch 2 Wochen hier. Ich denke, oh, was ist denn hier los? Und dann hat er mir erzählt, dass die eben in eine größere Räumlichkeit umziehen, auch in eine andere Kneipe, die es mal gegeben hat, viel, viel, viel größer, aber mit dem gleichen Konzept, möchten halt Kneipe bleiben, ist ein mutiger Schritt. Ich habe aber jetzt mittlerweile auch schon mit Freunden gesprochen, die sagten, ja, wir sind mit unserem Stammtisch da, super. Ja, also das gibt's eben auch, dass man dann eben relativ kurzfristig noch reagieren muss, dass man sagt, so, wenn ich das Buch mache, bis auf den letzten Tag, will ich auch wirklich sagen, ich habe richtige Informationen da drin und möchte dann eben aktuell bleiben.
Ne? Es gibt ja immer dieses Schlagwort, nichts ist so beständig wie die Änderung oder die Veränderung. Ja. Wenn man sowas auf den Markt wirft und den Leuten also wirklich auch was hinlegt, wo sie mit blättern können, gerade auch die etwas Älteren und die sagen, boah, klasse und toll und da erinnere ich mich auch noch dran. Ist da vielleicht auch noch die Chance gegeben, dass du jetzt beispielsweise an Kneipenbildmaterial kommst, wo der ein oder andere vielleicht noch privat drauf sitzt, was du noch gar nicht kennst? Hat sich da auch schon was getan?
Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe noch das eine oder andere Foto bekommen, aber ich habe ja vorhin mal diese große Fotosammlung angesprochen, die ich kürzlich mal bekommen habe. Und da ist was Kurioses gewesen, da habe ich also ein Foto oder ein Dia. Da ist eine Kneipe sehr gut zu sehen, noch zu dem Zeitpunkt, als sie geöffnet wurde. Und zwei Häuser daneben ist eine Kneipe, die kennt kein Mensch. Die ist also überhaupt nicht irgendwo erwähnt gewesen. Und da bin ich halt immer noch auf der Suche, wer kann Informationen dazu liefern. Mhm. Wenn ich das Foto nur irgendwo im Internet gesehen hätte, hätte ich gedacht, hätte mit KI einer einfach eine Kneipe reingesetzt. Das ist ja auch alles kein Problem, sowas heute zu machen. Aber da ich das Original habe und da kann keiner dran rumgefuscht haben, ist es eben spannend, dass es ja 63 Kneipen, die ich beschrieben habe, und die 64. steht da, die keiner kennt. Das ist dann sehr kurios.
Jetzt machen wir mal, eigentlich machen wir das ja nicht im Bürgerfunk, jetzt machen wir aber einfach mal Werbung, aber das ist jetzt hier für mich, ist das definitiv jetzt auch Geschichte. Wer hier aus Hamm kommt, der weiß, hier hat es mehrere Brauereien gegeben. Federführend waren meiner Meinung nach Isenbeck und vielleicht die Klosterbrauerei, und da wirst du mich noch ein besseres belehren, da wird es mit Sicherheit noch andere gegeben haben. Waren das auch die Bierausschenker in Bockumhövel? Oder nächste Frage, konnten sich die Pächter, die Kneipenwirte aussuchen, welches Bier sie ausschenken? Weil da gibt es ja jetzt mittlerweile, wenn man das so mitbekommt, ja, die haben ja auch Verträge und die müssen das Bier dann nehmen und haben überhaupt keine Chance, eine andere Sorte mit dazu zu nehmen. Kannst du da was zu sagen, wie das damals gelaufen ist?
Da kann ich wirklich tatsächlich nur ganz wenig zu sagen. Und das Wenige, was ich dazu sagen kann, weiß ich über meinen Schwiegervater, Karl Mayer. Und seine Eltern hatten ein Bierverlag, so hieß das früher. Hm. Die haben also zu Spitzenzeiten 80% der Kneipen und Kioske beliefert. Er hat halt erzählt, dass eben ja Isenbeck natürlich Vorreiter war. Hm. Und was du gerade schon gesagt hast, dann eben auch Klosterbrauerei. Hm. So ein ganz versprengt gab es mal die ein oder andere Biersorte. Aber das waren eben schon hier die heimischen Biere, die dominant waren. Hm. Das kann man durchaus sagen.
Und dominant war auch die Kneipenszene vor Jahrzehnten in Bockumhövel, aber auch in den anderen Stadtbezirken. Wenn man jetzt so mitbekommt, ja, es gibt immer weniger nur normale Kneipen. Die Besitzer oder die Pächter müssen sich was einfallen lassen. Zum Beispiel, dass sie noch gutes Essen mit anbieten. Dann hat es ja schon wieder fast ein Restaurant oder ein Gasthauscharakter. Mhm. Von den eigentlichen Kneipen, die jetzt vielleicht noch übergeblieben sind, wird das noch eine Handvoll in Bockumhövel oder wird es schon weniger?
Weniger.
Noch weniger.
Also richtig reine Kneipen haben wir zwei. Es sind einmal die Oberbergstuben auf der Oberbergstraße und eben diese neu entstandene Kneipe, deren Namen ich jetzt noch nicht mal weiß, weil es so frisch ist, also die ehemals im Pütt gewesen sind. Das sind die einzigen beiden reinen Kneipenbetriebe, die wir haben. Alle anderen, wo man noch hingehen kann, die bieten dann Essen mit an oder auch die Kegelbahn, die noch mit dabei ist. Aber ansonsten wirklich zu sagen, ich gehe da hin, um was zu trinken, vielleicht eine Frikadelle zu essen. Das möchte ich mal mit dazu nehmen, aber nicht das große Essen, dass man sagt, ich habe hier Schnitzelbuffet und Ähnliches. Ne? Da sind wir wirklich ganz, ganz, ganz schlecht aufgestellt mittlerweile.
Wenn du mit so historischen Koryphäen wie dem alten Herrn Langerbein gesprochen hast, der hat ja nun auch Entwicklung erlebt, wie sich so eine Kneipe entwickelt. Wie oft hast du bei deinen Recherchen gehört, dieses verdammte Rauchverbot hat uns alles kaputt gemacht?
Also so deutlich hat es wirklich keiner in der Form gesagt, aber in einem Kapitel in dem Buch habe ich tatsächlich versucht darzustellen, was denn alles zu dem Kneipensterben geführt hat. Und das Rauchverbot war für viele so der letzte Sargnagel, der dann wirklich gesagt hat, so, wenn das jetzt auch noch dazu kommt, dann verliere ich einen Großteil meiner Kundschaft hier. Es gibt aber auch andere Aspekte, die meines Erachtens dazu geführt haben. Also diese große Diskrepanz zwischen dem Fassbierpreis und dem Bierpreis für eine Kiste Bier, die man kaufen kann, wenn man dann eben sieht, der Bierpreis in der Kneipe immer weiter gestiegen, im Verhältnis dazu die Kiste Bier moderat gestiegen, wo man dann sagen kann, irgendwann steht es nicht mehr im gesunden Verhältnis. Sind aber auch viele Kneipen gestorben. Wir haben vorhin schon mal über Kirche gesprochen, dass man sagt, so dieser typische Frühschoppen, der ist einfach weggefallen, weil ich glaube, dass heute die Familienväter sind es ja vornehmlich gewesen, die dann in den Kneipen waren, sagen, Familie hat für mich einen viel höheren Stellenwert. Ich möchte nicht morgens 10 Bier trinken und den Rest des Tages dann auf dem Sofa liegen. Sondern dass man sagt, ich möchte mit meiner Familie was unternehmen. Und dann sind diese Stammtische, die sind dann eben ja einfach auch weggebrochen, dieser Frühschoppen. Ne?
Hat es da auch eine Veränderung im Sozialverhalten gegeben? Ich kenne das von klein auf. Ich kann mir nicht oder überhaupt nicht daran erinnern, dass bei uns zu Hause, so wie es jetzt der Fall ist, eine Kiste oder zwei Kisten Bier im Keller gestanden haben. Dass man gesagt hat, ich gehe in den Keller und hole mir noch ein Bier rauf. Bei meinem Papa ist es immer so gewesen, der hatte keine Kiste Bier zu Hause stehen. Entweder ist man in die Kneipe gegangen, der war auch mit dem Sportverein immer unterwegs, dann haben die da auch ihr Bier logischerweise gekriegt. Wenn der aber zu Hause war und wir haben außer der Reihe Besuch gekriegt, dann hat er gesagt, geh mal eben an eine Bude und hol vier Flaschen Pils oder vier Flaschen Export. Das ist dann geholt worden und das war's dann. Ist dieses Ganze ja auch in einer Veränderung gewesen, dass die Leute jetzt auch viel mehr, wenn sie überhaupt Bier trinken, das lieber zu Hause trinken und dann gar nicht mehr vor die Tür gehen?
Ja. Also das kann man wirklich auch so feststellen und auch so ein bisschen dadurch bedingt. In den 50er, 60er Jahren waren die Kneipen ja auch durchaus noch Anlaufstelle, wenn man sagt, so, wer hat denn überhaupt einen Fernseher? Ja. Wo können wir denn mal Fußball gucken, wo laufen Highlights? Und das hat sich natürlich nach Hause verlagert. Wir können ja 24 Stunden am Tag mittlerweile Fernsehen gucken. Ich muss auch nirgendwo mehr hingehen und zu sagen, ich möchte gut essen gehen, möchte ein Bier dabei trinken. Ich kann mir alles nach Hause liefern. Ja. Und das ist auf der einen Seite schön für denjenigen, der zu Hause sitzt. Für diejenigen, die aber sagen, ich bin in der Gastronomie tätig und jetzt weite ich das mal so ein bisschen auf die Restaurants auch aus. Für die ist das natürlich ein ganz großer Schlag, dass sie sagen, so, wie können wir denn noch Leute zu uns locken? Mhm. Und das ist dann auch wieder ein interessanter Aspekt gewesen, dass man sagt, so diese reine Kneipen, wo man wirklich nur hingegangen ist zum Reden, die relativ einfach ausgestattet waren, die mussten natürlich was machen. Die Ausstattung ist besser geworden, dann kam es auf Billardtische, die dazu kamen, ein Dartspiel, also nicht das Elektronik-Dart, sondern ganz normalen Dartspiel. Mhm. Aber dann auch die ersten Videospiele, diese großen Spieleautomaten. Ja. Und das war dann nochmal so ein kleiner Boom, dass man gesagt hat, so, das ist mal was anderes, das stelle ich mir nicht zu Hause hin. Das kann ich aber dann vielleicht in der Kneipe nochmal machen. Hm. Das ist aber dann auch irgendwann, ja, war es nichts Besonderes mehr, wo man gesagt hat, nee, ich bleib lieber zu Hause, ich lade mir vier Freunde ein, wir kaufen für viel, viel weniger Geld, kaufen uns eine Kiste Bier und setzen uns dahin, gucken Fernsehen, hören Musik oder sonstiges. Ja. Also das, was sonst eher außerhalb stattgefunden hat, weil man zu Hause die Möglichkeiten nicht hatte, das verlagerte sich schon eben ja, in die heimischen Räumlichkeiten.
Wenn du jetzt in die nahe Zukunft schauen könntest, haben die Kneipen, die jetzt noch da sind, eine Chance oder bleiben die vielleicht wirklich nachher wirklich was absolut Extravagantes, weil es da noch einer am Ort gibt und man da irgendwo nochmal hingehen kann und ein Bier trinken kann?
Letztendlich hängt das von uns ab, sage ich mal. Also wenn wir nicht diese lokalen, kleinen, heimischen Kneipen unterstützen, indem wir da hingehen, vielleicht mit dem Kegelclub da hingehen oder dann eben Stammtische, die sich sonst irgendwo anders treffen und sagen, naja, aber jetzt haben wir in Bockumhövel nochmal die Möglichkeit, wir gehen dahin, dann können wir das am Leben halten. Aber insgesamt sieht man schon, dass das klassische Kneipenmodell eigentlich das stirbt aus, weil die Gesellschaft sich wandelt, Freizeitverhalten wandelt sich. Es wird sehr, sehr schwer für diejenigen, die jetzt wirklich noch Kneipenbetrieb machen, dass sie langfristig da bleiben.
So, Blick zur Uhr. Wir haben unsere Gläser leer, wo wir gar nichts getrunken haben, weil wir mussten ja arbeiten, wir mussten ja euch ja was erzählen und da konnten wir ja kein Bierchen trinken. Aber können wir vielleicht irgendwann mal nachholen, vor allen Dingen, wenn man so ein Thema hat. Wir haben uns heute Abend über die Kneipenlandschaft in Bockumhövel unterhalten, wie sie mal war, wie sie aktuell ist und wir haben im letzten Take auch gesagt, wie wir sie vielleicht auch erhalten können. Stefan, wenn wir jetzt den Leuten so viel Appetit gemacht haben, nicht nur auf Bier, sondern auch auf Geschichte, wie kann man an dein Buch kommen?
Ich habe das Glück, dass ich in Bockumhövel drei Verkaufsstellen habe. Und zwar ist das der lokale Buchhandel. Es gibt eine kleine Buchhandlung in Bockum. Da ist das Buch erhältlich. Und auch in zwei Apotheken. Ja, und zwar die Chefin der Apotheke hat gesagt, solche lokalen Geschichten, also wenn ich die nicht unterstütze, ich bin auch ansässig hier in Bockumhövel, wer soll es dann zusätzlich noch machen? Und da bin ich natürlich sehr dankbar für diese drei Möglichkeiten, weil die sich auch schön über den Stadtteil verteilen. Also eins direkt in Bockumhövel im Zentrum, dann Richtung Bockum auf der Hammerstraße und dann eben in Bockum eine kleine Buchhandlung, damit auch diejenigen, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, die dann vielleicht im Höfler Zentrum wohnen und sagen, ja, ich hätte es gerne, ich komme aber nicht mehr bis nach Bockum. Und das ist natürlich super für all diejenigen, die es haben wollen und natürlich auch für mich, dass ich da die Bücher ganz gut verkaufen kann.
Und von mir gibt es den Tipp, wenn ihr genau wissen möchtet, wo es in Bockumhövel die Bücher gibt, dann geht auf unsere Homepage, auf die radiorundeham.de. Da findet ihr nicht nur ein Bild von Stefan, sondern auch von mir. Und da haben wir alle Informationen rund um sein Buch aufgelistet und natürlich auch die Verkaufsstellen, denn da dürfen wir sie ja auch nennen. Ansonsten wäre das ja Werbung hier. Hast du dir genau das Kleingedruckte durchgelesen, wo dir gesagt worden ist, du könntest sie auch bei einer Apotheke auslegen bzw. da verkaufen lassen? Stand da vielleicht, mach doch mal ein Buch über Apotheken in Bockumhövel.
Spannendes Thema. Das ist ja auf jeden Fall auch ein dankbares Thema, weil es da mit Sicherheit ganz, ganz viel auch gibt. Apotheken werden ja auch immer weniger, wenn man die Presse verfolgt, kämpfen die ja auch ums Überleben. Aber auch da kann man nur appellieren, wer vor Ort kauft, kann auch samstags nachts nochmal den Notdienst benutzen, wenn ich immer nur online bestelle. Der kommt samstags nachts nicht.
Ne? Letzte Frage von mir. Heimatgeschichte, vor allen Dingen die aus Bockumhövel, ist für dich nicht nur das Steckenpferd. Du steckst da sehr viel Ehrenamt rein und viel Zeit rein. Das Buch ist jetzt im Prinzip ein Beweis, wie viel Arbeit man da reinstecken kann. Man macht es ja dann auch gerne. Mal ganz unter uns, gibt es schon irgendwie ein neues Projekt oder sagst du, jetzt gehen wir erstmal weg und wir machen vielleicht nochmal ein Update von dem Kneipenbuch?
Also das Letzte, was du gesagt hast, das habe ich ein bisschen im Hinterkopf, weil ich wirklich schon ganz viele Ergänzungsvorschläge bekommen habe. Das würde ich aber mit Sicherheit noch ein halbes Jahr nach hinten schieben, um dann in aller Ruhe zu gucken, lohnt es sich wirklich, die Informationen, oder sind genug Informationen da, dass es sich lohnt, eine zweite Auflage zu machen? Ansonsten habe ich gerade aktuell kein Projekt, was ich so alleine machen möchte. Ich bin aber seit gut anderthalb Monaten oder gut einem Monat bin ich offiziell Ortsheimatpfleger in Bockum. Und seitdem kriege ich auch die ein oder andere Anfrage. Und jetzt war ich gerade am Wochenende dabei in Bockum im Rosengarten, war so ein kleiner, das Rosengartenfest, so heißt es halt. Und da bin ich auch direkt von einigen Leuten angesprochen worden, ich habe hier diesmal vor und das mal vor, könnte die Ortsheimatpflege da nicht so ein bisschen unterstützen. Das ist auch viel Arbeit, aber ich habe mir das im Vorfeld natürlich gut überlegt, kriege ich das hin. Und das sind im Moment so Projekte, die ich erstmal abarbeiten möchte und es wird mit Sicherheit was Neues geben. Also auf jeden Fall wird es einen Kalender für nächstes Jahr wieder geben, das ist schon geplant und was dann als nächstes zur Veröffentlichung ansteht. Also ich möchte immer gucken, dass es Themen sind, über die viel geredet wird, wo dann aber einmal so ein Status quo gemacht werden muss und einmal so die Geschichte wirklich auch seriös wissenschaftlich festgehalten werden und sagen, so, jetzt haben wir es endlich mal recherchiert und jeder kann es nachlesen.
Stefan, ich sage recht herzlichen Dank, dass du mein Gast warst am trockensten Stammtisch, den es in Hamm gibt, hier bei der Radiorunde Hamm. Wer das Interview gerne noch nachhören möchte, der kann auf unsere Homepage gehen, radiorundehamm.de. Wie gesagt, alle Infos zu Stefans Buch gibt es dort und natürlich auch den Podcast nach der Sendung. Da gibt es das Ganze nochmal zum Nachhören. Hört es euch in Ruhe an, nehmt ihr vielleicht ein Bierchen dazu oder ein anderes alkoholfreies Getränk und macht euch einen schönen Abend. Stefan, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Die letzten Worte gebühren aber dir. Du darfst nochmal Danke sagen oder das Wichtigste jetzt vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen.
Ja, erstmal bedanke ich mich natürlich, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier im Rahmen der Radiorunde Hamm mein Buch präsentieren darf. Und erstmal ist es für mich ja was relativ Neues, das in der Form zu machen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich kann wirklich all denjenigen, die an Heimatgeschichte gerade so im Kneipenbereich interessiert sind, dieses Buch ans Herz legen. Kauft es euch, lest es zusammen, blättert es durch. Und ihr werdet hoffentlich viele Sachen wiederfinden, aber hoffentlich auch Neues, was euch so noch nicht bekannt war.
In diesem Sinne viel Spaß beim Entdecken. Mein Name ist Ralf Grote. Auf der anderen Seite der Nachrichten geht's noch weiter mit Bürgerfunk. Dann würde ich sagen, so, wir haben die ganze Zeit über Kneipen gesprochen. Dann würde der Gary Niggens um kurz nach 20 Uhr seinen Saloon öffnen. Da gibt's wieder Country- und Western-Musik eine Stunde lang. Einfach nochmal dranbleiben hier bei der Radiorunde. Nochmals danke für deinen Besuch.